Willkommen zurück. Ich möchte euch teilhaben lassen an einem größeren Zirkel und an einem kleineren Zirkel. Der größere Zirkel betrifft das Ganze der Badischen Landeskirche und der kleinere Zirkel betrifft eine Kirchengemeinde innerhalb der Badischen Landeskirche St. Georgen im Schwarzwald, wo ich aufgewachsen bin. Warum mache ich das? Weil ich euch zeigen will, dass Kirchenpolitik und Glaube immer in einem Konflikt stehen oder stehen können. Vor allem, wenn von außen massiv auf die Kirche eingewirkt wird, wie in der Zeit des Nationalsozialismus 1933 bis 1945 in Deutschland. Er hat eben nicht nur sein Gift in das deutsche Volk eingebracht, sondern auch in die verfasste evangelische Kirche. Und im Speziellen eben auch in der evangelischen Kirche in Baden. Und hier ging es um Eingliederung oder um Ausgliederung in die Kirche der deutschen Christen. Und man fragt sich, war das jetzt eine zerstörte Landeskirche, die badische, oder eine intakte? Und ich möchte euch den Beitrag aus dem Buch von Rolf Ulrich Kunze dazu vorlesen. Sein Buch heißt Möge Gott unserer Kirche helfen. Der zweite Teil, der kleinere innere Zirkel, das kommt dann morgen, wo es um den Kirchenkampf zwischen deutschen Christen und der bekennenden Kirche in St. Georgen ging, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Aber jetzt der größere Zirkel, der größere Kreis, die Badische Landeskirche während des Nationalsozialismus. Hier geht es jetzt um die Frage, ob sich die Badische Landeskirche der Reichskirche, die die Nationalsozialisten wollten, angeschlossen hat und um die Konflikte darum. Ich lese vor aus dem Buch von Rolf Ulrich Kunze. Die Frage der Eingliederung der Badischen Landeskirche in die Reichskirche im Jahr 1934 führte zum Bruch zwischen positiven und badischen deutschen Christen. Am 16. Mai 1934 erschien der reichskirchliche Rechtswalter August Jäger in Karlsruhe, wo der Oberkirchenrat sitzt und auch damals saß, um einen Eingliederungsplan vorzustellen. Kühlewein, der Bischof und der Rechtsreferent des evangelischen Oberkirchenrats, äußerten erhebliche Bedenken, die unter anderem vom ehemaligen Kirchenpräsidenten Wurth geteilt wurden und die gleichschaltungsinteressierten deutschen Christen provozierten. Die auf Beschluss der Mehrheit der deutschen Christen im erweiterten Oberkirchenrat einberufene Synode tagte dann vom 4. bis 6. Juli 1934. Durch die auch unter dem wachsenden Druck der deutschen Christen konsequent ablehnende Haltung der Positiven, also der Bekennenden, kam die erforderliche Zweidrittelmehrheit für die Eingliederung in der Synode nicht zustande, obwohl selbst Bischof Kühlewein seine anfänglichen Bedenken zwischenzeitlich relativiert hatte. Die Mehrheit der deutschen Christen im erweiterten Oberkirchenrat in Karlsruhe betrieb nun die Auflösung der Landessynode, die sie mit ihrer Stimmenmehrheit durchsetzte. Am 13. Juli 1934 nahm der erweiterte Oberkirchenrat mit 7 zu 4 Stimmen das Eingliederungsgesetz an, das die Landessynode abgelehnt hatte. Bischof Kühlewein stimmte dafür, die Positiven enthielten sich. In der neuen Landessynode saßen nun ausschließlich ernannte deutsche Christen und Professor D. Odenwald als Vertreter der Heidelberger Theologischen Fakultät, da die Positiven unter Karl Dürr die Scheinlegitimierung dieser Gleichschaltung verweigerten. Die Synode der deutschen Christen bestätigte bereits am 14. Juli 1934 ein Gesetz, das der Reichskirchenregierung die Leitung der Badischen Landeskirche übertrug und deren Selbstständigkeit beendete. Bischof Kühleweins Bemühungen, die Eingliederung unter den badischen Geistlichen zu vermitteln, stieß auf den Widerspruch der badischen Bekenntnisgemeinschaft, insbesondere ihres Vorsitzenden Karl Dürr, der mit 3 weiteren badischen Vertretern der bekennenden Kirche, Pfarrer Hermann Weber, Friedrich Dittes und Professor Dr. Gerhard Weber Freiburg, an der Barmer Bekenntnissynode teilgenommen hatte. Die war 1934. Am 27. Juli 1934 schrieb Dürr an Bischof Kühlewein über die Enttäuschung und Verbitterung bei der positiven Geistlichkeit über dessen verfassungswidrige, unreformatorische und bekenntniswidrige Kirchenpolitik, die zudem die gewachsenen Besonderheiten des badischen Protestantismus geopfert hatte, wie folgt: Zitat. Wir erheben Protest gegen die Verharmlosung des kirchlichen Kampfes, als handle es sich um kirchenpolitische und theologische Gegensätze, die unser evangelisches Volk nicht verstehe und die ihm fremd seien. Wir sind fassungslos verwundert, dass Sie, Bischof Kühlewein, an den Geist brüderlicher Gemeinschaft unter Geistlichen und Gemeindegliedern appellieren, als handle es sich bei dem gegenwärtigen kirchlichen Kampf um einen Streit, den man mit christlichen Ermahnungen beenden könne und nicht vielmehr um einen durch Gottes Wort erregten Kampf, den keiner nach persönlichem Belieben beenden kann, weil eben nicht fleischliche Streitsucht und theologische Rechthaberei ihn entfacht haben. Wir bezeugen Ihnen hiermit, dass für unsere Erkenntnis Schweigen und mit dem deutschen Christengeist Frieden machen gleichbedeutend wäre mit Verleugnen unseres Herrn Jesus Christus und seiner ewigen Wahrheit. Denn dieser Geist ist im tiefsten Grunde der Geist weltlicher Macht und Gewaltanwendung, dem bis aufs Blut widerstanden werden muss, weil er in der Kirche Jesu schlechterdings keinen Raum hat. Zitat Ende. Die Bildung des Bruderrats der Badischen Bekenntnisgemeinschaft am 19. Juli 1934 reagierte unmittelbar auf die Eingliederungskrise. Dürr deutete in einem Schreiben vom 13. August 1934 an alle Mitglieder der Badischen Bekenntnisgemeinschaft an, dass er mit einer weiteren Zuspitzung der innerkirchlichen Auseinandersetzung nach preußischem Vorbild rechne. Zitat. Der Kampf tritt offenbar in das Stadium letzter Schärfe. Unablässig müssen wir uns selbst und vor unseren Gemeinden unser Zeugnis und unser Handeln prüfen, denn wir sollen, wenn Gott es zulässt, nicht in der Ungerechtigkeit, das heißt nicht menschlicher Eigensinnigkeit und Eigenwilligkeit leiden. Es ist klar, dass dieser Kampf, der scheinbar nur an der Peripherie der kirchlichen Verfassung geführt wird, in Wahrheit das Herzstück evangelischen Bekenntnisses angreift, dass nämlich die irdischen Dinge nicht Gottes geoffenbarten Willen begrenzen dürfen, sondern sich von Gottes Willen begrenzen lassen müssen. Hier gilt nicht, was sagt der oder was sagt jener, sondern so spricht der Herr. Säkularismus in der Kirche ist für Christen nicht eine gottgewollte Selbstverständlichkeit, wie es uns heute immer wieder ganz offen gesagt wird, sondern eine Not, gegen die sie mit Gottes Wort unablässig zu Felde ziehen müssen. Es kommt in diesem Augenblick alles darauf an, unserer Kirchenleitung zu zeigen, dass es sich hierbei nicht um Meinungen Einzelner handelt, sondern um das tiefste kirchliche Anliegen einer geschlossenen Front innerhalb unserer Gemeinde. Zitat Ende. Dem Badischen Bruderrat gehörten außer Dürr an Steueramtmann Friedrich Dittes, Pfarrer Karl Mondon, Karlsruhe, Professor Dr. Gerhard Ritter, Freiburg, Pfarrer Hermann Weber, Freiburg, Gymnasialprofessor Dr. Theodor Uhrig, Lahr, Pfarrer Hermann Weber, Freiburg und Pfarrer Julius Bender, Nonnenweiher. Die Entwicklungen in Württemberg und Bayern, insbesondere die Amtsenthebung der Landesbischöfe Theophil Wurm am 8. September und Hans Meiser am 11. Oktober 1934 schienen Dürrs pessimistische Bewertung zu stützen. Dennoch befanden sich die positiven Bekenntniskräfte allein aufgrund ihrer Zahl in einer Position der Stärke. Ende 1934 standen über 230 ihrer Mitglieder, lediglich 90 bis 100 badische Pfarrer der deutschen Christen gegenüber. Aus der kirchenpolitischen Mitte neigten nicht wenige auch unter dem Druck der Radikalisierung und Zersplitterung im Lager der deutschen Christen der positiven Bekenntnisposition zu. Auf der Dahlemer Bekenntnissynode stimmten die badischen Vertreter Dürr, Weber und Ritter für das am 20. Oktober 1934 verkündete Notrecht. Bereits wenige Tage später setzte der Badische Bruderrat den lavierenden Bischof Kühlewein stark unter Druck. Zitat. Noch am 24. Oktober 1934 wurde Landesbischof Kühlewein durch den Vorsitzenden Pfarrer Dürr und zwei weitere Mitglieder des Landesbruderrates von den Beschlüssen der Synode in Dahlem und des Badischen Landesbruderrates in Kenntnis gesetzt und ihm mitgeteilt, dass der Landesbruderrat einstimmig beschlossen habe, die Forderung der Botschaft der Bekenntnissynode anzuerkennen. Danach ist die Bekenntnisgemeinschaft verpflichtet, sich von der Zusammenarbeit mit denen zurückzuziehen, die der Reichskirchenregierung weiterhin gehorsam sein wollen. Wir seien entschlossen, uns künftig an die Ordnungen der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche und der von ihr anerkannten Organe zu halten. Zitat Ende. Über die positive Bekenntnisinfrastruktur wurden die Gemeinden gegen die Kirchenleitung mobilisiert, wie unter anderem aus einem Schreiben Pfarrer Hermann Webers an die Mitglieder der Bekenntnisgemeinschaft vom 25. Oktober 1934 hervorging. Zitat: Darum bitten wir die am 24. und 25. Oktober in Karlsruhe versammelten Brüder Mittelbadens, alle Amtsbrüder im Land herzlich und dringend, umgehend die Gemeinden über den Ernst der kirchlichen Lage aufzuklären und sich unter allen Umständen mit den Brüdern im Reich durch die Verlesung der Botschaft der Bekenntnissynode von Dahlem vor der Gemeinde im nächsten Gottesdienst zur Bekenntniskirche der Deutschen Evangelischen Kirche zu bekennen. Der kirchliche Notstand ist von der Bekenntnissynode in vollem Bewusstsein der Schwere des Schritts erklärt worden, in der Überzeugung, dass, wenn es noch eine Hilfe für das Ganze der Deutschen Evangelischen Kirche gibt, sie nur auf diesem Wege und mit Beteiligung jedes einzelnen bekenntnistreuen Amtsbruders erreicht wird und unsere Kirche nur so wieder zu wahrhaft evangelischen Ordnungen kommen kann. Der heilsame Ernst dieses Bekenntnisses von Dahlem bewahrt uns vor allen falschen kirchenpolitischen Erwägungen und stellt uns allein auf den Glauben, dass Gott die Treue der Prediger seines Wortes und der Hirten seiner Gemeinde mit seiner These beantwortet. Die Verlesung muss in engstem Zusammenhang mit der Predigt des Tages stehen, damit die Gemeinde erkenne, dass Gottes Wort uns solches Bekenntnis befiehlt. Zitat Ende. Hinzu kam, dass der vorübergehend in der Reichskirchenregierung tätige Oberkirchenrat Voges im November 34 aus Berlin zurückkam und seine Bindung an die deutschen Christen löste, so dass sich die Mehrheitsverhältnisse in der badischen Kirchenleitung zugunsten der positiven Haltung der bekennenden Kirche veränderten. Am 10. November 34 forderte Dürr Bischof Kühlewein ultimativ auf, die badische Landeskirche dem Reichsbruderrat der bekennenden Kirche zu unterstellen, bestritt die Legalität und Legitimität des herrschenden Kirchenregiments. Zitat: Wir erklären unter Bezugnahme auf unsere Rechtsverwahrung vom 13. Juli 34, dass wir die Auflösung der Badischen Landessynode durch den Beschluss des erweiterten Oberkirchenrats vom 6. Juli des Jahres, die Änderungen der Badischen Kirchenverfassung durch vorläufiges kirchliches Gesetz vom 13. Juli 34, die Übertragung von Befugnissen der Organe der Vereinigten Evangelisch-Protestantischen Landeskirche Badens auf die Deutsche Evangelische Kirche durch vorläufiges kirchliches Gesetz vom 13. Juli 34, die Berufung der neuen Landessynode und die von dieser Synode beschlossenen Gesetze und sämtliche auf diesen Gesetzen beruhenden Maßnahmen für verfassungswidrig und demgemäß rechtsunwirksam ansehen. Wir erklären ferner, der jetzige erweiterte Oberkirchenrat ist nicht rechtmäßig in seinem Amt. Seine Beschlüsse sind rechtsunwirksam und für uns nicht verbindlich. Die Stimme der Bischöfe, des Bruderrats der Deutschen Evangelischen Kirche, der Arbeitsgemeinschaft der missionarischen und diakonischen Werke und Verbände der Deutschen Evangelischen Kirche, des Zentralvorstandes des Gustav-Adolf-Vereins, des Lutherischen Rats, des Martin-Luther-Bundes und der 118 theologischen Hochschullehrer, die alle den Rücktritt des Reichsbischofs Müller verlangen, sollten nicht mehr überhört werden können. Wir bitten den Herrn Landesbischof Kühlewein, sich diesem Schritt anzuschließen und damit sich und unsere Landeskirche einzureihen in die Front der bekennenden Kirche. Zitat Ende. Am 13. November 1934 teilte Bischof Kühlewein Reichsbischof Müller in einem Schreiben mit, dass er die badische Landeskirche von der Reichskirche trenne. Zitat: Als verantwortlicher Führer der badischen Landeskirche sehe ich mich gezwungen, Ihnen Folgendes zu erklären. Mit den Geistlichen und Laien meiner Kirche stehe ich nach wie vor für die Errichtung und den Ausbau der deutschen evangelischen Reichskirche ein und werde auch künftighin alle meine Kraft dafür einsetzen, dass diese Kirche immer mehr zugerichtet werde, um die Aufgabe, die Gott ihr am deutschen Volk gestellt hat, zu erfüllen. Aus allem aber, was sich in der letzten Zeit in der Reichskirchenleitung zugetragen hat, habe ich zu meinem großen Schmerz die Überzeugung gewinnen müssen, dass die gegenwärtige Leitung der Reichskirche nicht mehr die Autorität und die Möglichkeit besitzt, die Befriedung der Kirche herbeizuführen und ihre Einheit für die Zukunft zu wahren. Um die drohende Spaltung innerhalb der badischen Landeskirche zu verhindern und deren Weiterbestand aufrechtzuerhalten, muss ich Ihnen mitteilen, dass ich bis auf Weiteres Weisungen von Seiten der Reichskirchenleitung nicht mehr entgegennehmen kann, sondern die Führung der badischen Landeskirche selbst in die Hand nehmen muss. Möge Gott unserer Kirche helfen. Zitat Ende. Bischof Kühlewein, der in einem Schreiben an alle badischen Geistlichen diese um eine Erklärung bat, ob sie seine Entscheidung mittragen oder nicht, erhielt sofort die Rückendeckung durch den badischen Bruderrat. 616 Geistliche erhielten Kühleweins Schreiben. 478, also 77,9% unterstützten seinen Kurs. 90, 14,6% lehnten ihn ab. 18, 2,9% enthielten sich der Stimme. 32, 5,1% hatten bis zum 26. November 34 noch nicht geantwortet. Damit wurde die Ausgliederung der Landeskirche von knapp 78% aller Geistlichen gebilligt. Die Frage, ob die badische Kirchenleitung nach dem 13. November 1934 als intakt angesehen werden konnte, äußerte sich Dürr im Rückblick eindeutig. Zitat: Mit der Ausgliederung war für die badische Bekenntnisgemeinschaft die Möglichkeit, Landesbischof Kühlewein als rechtmäßige Kirchenleitung wieder anzunehmen, gegeben. Von diesem Zeitpunkt an hat die badische Bekenntnisgemeinschaft den Landesbischof und Oberkirchenrat als rechtmäßige Kirchenleitung wieder anerkannt und diese Meinung auch dann beibehalten, wenn der Landesbruderrat mit einzelnen kirchenpolitischen Maßnahmen der Kirchenleitung nicht einverstanden war. Zitat Ende. Gleichwohl bleiben im Hinblick auf die Interpretation der Ausgliederung Fragen offen, auch wenn sich letztlich kaum entscheiden lässt, zu welchem Anteil Kühlewein zur Sicherung des Bekenntnisses oder der kirchenpolitischen Integrität der badischen Landeskirche handelte. Es bleibt hypothetisch, wie Kühlewein optiert hätte, wenn Oberkirchenrat Voges nicht die Mehrheit der deutschen Christen im erweiterten Oberkirchenrat gesprengt hätte. An der bekenntnisunierten Identität der Pfarrerschaft konnte nach der Vertrauenserklärung für Kühlewein indessen kaum Zweifel bestehen. Es spricht vieles dafür, die badische Landeskirche als intakt anzusehen. Aber einfach war das nicht, auch das nicht die Erkenntnisse der Bekenntnissynode von Barme 1934 jeweils umzusetzen in die Kirchenpolitik einer Landeskirche. Das soll dieses Beispiel aus dem Buch von Rolf Ulrich Kunze gezeigt haben. Morgen geht es dann in den inneren Zirkel. Da geht es um die Darstellung des Kirchenkampfes zwischen deutschen Christen und Bekennenden in St. Georgen im Schwarzwald, also in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Bis dahin bleibt behütet.